Da komme ich eigentlich her. Wir feiern heute auch Gottesdienst und freuen uns immer wieder, wenn wir hören, wie es denn den anderen geht. Und ich sage euch, uns geht es auch den Umständen entsprechend, würde ich so formulieren. Wir feiern heute zum ersten Mal wieder einen Präsenzgottesdienst. Wir hatten jetzt wieder 6 oder 8 Wochen, ich weiß gar nicht, wieder nur Online-Gottesdienste. Und jetzt sieht es ja ganz gut aus. Gäbe Gott, dass es jetzt so weitergeht und dass wir das dann irgendwann hinter uns haben und dann brauchen wir nicht mehr solche Abstände und dann brauchen wir keine Masken mehr und der Prediger muss nicht Angst haben, dass er sein komplettes Mikro abreißt, wenn er die Maske dann absetzt, wenn er nach vorne kommt. Das entlastet auch uns ganz enorm. Ich muss ein Geständnis machen. Ich predige heute nicht über die Ausgießung des Heiligen Geistes. Ich hatte gefragt, ja, so, über was soll ich predigen? Über Pfingsten und so? Und nö, nicht unbedingt. Deswegen geht es heute um einen anderen Text. Aber freundlicherweise geht es auch um einen Geburtstag. Denn Pfingsten ist ja eigentlich so der Geburtstag der Kirche. Deswegen ist es ja eigentlich auch ein richtig großes Fest. Unser Geburtstag. Alles Gute zu unserem Geburtstag, könnten wir sagen. Und es geht heute in der Predigt auch um den Geburtstag einer Gemeinde. Unter anderem, wir streifen das. Ich habe hier, genau, da steht's, Philippa. Im Philipperbrief steht der Predigttext, die rettende Botschaft. Und ich lese mal. So geht's weiter, gell? Also, wo muss ich ihn hinzeigen? Anschalten, das hilft. Danke. Aber, und wie das klappt? Also Philipper 1, Abvers 3. Ich danke meinem Gott jedes Mal, wenn ich an euch denke. Ich danke ihm in jedem Gebet, dass ich für euch alle spreche. Ich kann voller Freude beten, weil ihr euch so sehr für die gute Nachricht einsetzt. Vom ersten Tag an bis heute. Ich bin ganz sicher, der das gute Werk bei euch begonnen hat, der wird es auch vollenden. Bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Ja, es ist ja nur richtig, dass ich so über euch alle denke, denn ich habe euch ins Herz geschlossen. Wenn ich auch im Gefängnis sitze und vor Gericht die gute Nachricht verteidige und für sie eintrete, ihr alle habt zusammen mit mir Anteil an der Gnade, die Gott mir schenkt. Gott ist mein Zeuge. Ich sehne mich nach euch allen mit der ganzen Liebe, die Jesus Christus in mir geweckt hat. Und das ist es, worum ich bete. Eure Liebe soll immer größer werden und immer mehr geprägt sein von Erkenntnis und umfassendem Verständnis. Ihr sollt selber überprüfen können, worauf es ankommt. Denn ihr sollt fehlerlos sein und keinerlei Anstoß erregen an dem Tag, an dem Christus wiederkommt. Dann werdet ihr reichlich ausgestattet sein mit dem Ertrag der Gerechtigkeit. Den lässt Jesus Christus wachsen, zur Ehre und zum Lob Gottes. Das sind jetzt die Verse bis Vers 11 war das. Wir gucken eigentlich nur bis Vers 6. Ich wollte das euch gerne so in diesem Rutsch mal vorlesen. Der Philipperbrief wird auch Freudenbrief genannt, mit Recht. Und wer kriegt nicht so gern so einen Brief? So herzlich, so freundlich, so zugewandt. Das liest man gern, oder? Begonnen hat Paulus seinen Brief, wie jeden seiner Briefe, den wir kennen, mit Gnade und Frieden. Er stellt sich vor, ich bin Paulus, Silas ist diesmal dabei und ich wünsche euch Gnade, die Gnade Gottes und den Frieden unseres Herrn Jesus Christus. Und dann legt er los, wie er sich drüber freut, über die Philipp. Ich danke Gott jedes Mal, wenn ich an euch denke. Ich sehne mich nach euch, ich habe euch ins Herz geschlossen. Adressiert ist der Brief, habe ich ja schon verraten, nicht an die Geliebte von Paulus oder an seine Familie oder seine guten Freunde, sondern an alle, die in Philippi leben und durch Christus Jesus zu den Heiligen gehören, samt den Gemeindeleitern und den Diakonen. Ich lese übrigens nach der Basisbibel. Wenn sich jemand wundert, es gibt so viele verschiedene Übersetzungen, ich habe mich für heute für die Basisbibel entschieden. An eine christliche Gemeinde, sowas wie mir, an so jemand schreibt Paulus so begeistert. Irgendwas haben die wohl richtig gemacht. Irgendwas haben die richtig, richtig gemacht. Und da ist ein besonderes Verhältnis entstanden zwischen Paulus und dieser Gemeinde. Ein anderes Verhältnis als zu vielen anderen Gemeinden. Die Philipper waren die einzigen, denen Paulus erlaubt hat, dass sie ihm Geld geben. Er ist ja viel rumgereist, hat viel gepredigt und hatte natürlich auch einen Beruf und so hat er sein Geld normalerweise verdient. Er wollte wahrscheinlich nicht irgendwie dass seinem Dienst ein Geschmäckle bekommt. Von den Philippern hat er auch Geldgeschenke angenommen. Paulus sitzt, während er das schreibt, diese begeisternden, freundlichen Worte, sitzt er im Gefängnis oder Hausarrest in Rom. Er wartet auf seine Gerichtsverhandlung. Er sitzt im Knast, wieder mal, wie oft, und wieder mal dafür, dass er die gute Nachricht verkündet. Er erzählt den Leuten von Jesus Christus und sagt ihnen, Jesus Christus ist Herr. Und das ist ein schweres Verbrechen im Rom der damaligen Zeit. Denn jeder Römer weiß, Christus ist nicht Herr, Cäsar ist Herr. Christus ist nicht Herr und Gott, Cäsar ist Herr und Gott. So sieht's aus. Und wer dagegen was hat, der landet im Knast und muss um sein Leben fürchten. Und auch Paulus muss um sein Leben fürchten. Das geht in dem Brief nachher, sieht man noch sehr deutlich. Wenige Jahre später wird er dann auch tatsächlich sterben, weil er nicht Cäsar, sondern Jesus Christus als Gott verkündet und verehrt hat. Und die Gemeinde in Philippi, das ist das, was sie wirklich richtig, richtig gemacht haben, haben ihm wohl kurz vor diesem Brief ein Geschenk gemacht. Es ist nicht so richtig klar, um was es geht. Ist es Geld, ist es Nahrung, ist es beides? Ein guter Freund von ihm aus Philippi überbringt es und es ist also, das tut ihm so richtig gut. Ja. Da sitzt du in diesem Hausarrest, Gefängnis, was auch immer. Man kann davon ausgehen, dass es da keine Gefängniskantine oder sowas gibt, ja, und keine Versorgung. Wer im Gefängnis sitzt, der ist darauf angewiesen, dass andere Leute ihn versorgen. Der Staat oder der Macht habe oder die Soldaten tun das nicht. Und da sagt er, ich kann voll Freude beten, weil ihr euch so sehr für die gute Nachricht einsetzt, vom ersten Tag an bis heute. Ich bin ganz sicher, der das gute Werk bei euch begonnen hat, der wird es auch vollenden, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Ich habe hier ein bisschen was rot gemacht. Im Prinzip ist das der Fahrplan der Predigt. Ich hatte einfach vor zu predigen und habe dann gemerkt, mehr als Vers 6 schaffe ich gar nicht, weil das und noch nicht mal ich werde heute noch nicht mal diesen beiden Versen eigentlich gerecht, muss ich sagen. Was meint Paulus mit den ersten Tagen der Gemeinde? Damit fangen wir an. Dann möchte ich überlegen mit euch die gute Nachricht. Was ist denn das eigentlich? Wir wollten nachher wandern gehen im Welsamer Wald. Und das Dritte ist, was ist denn dieses gute Werk, von dem Paulus spricht? Ja, und vielleicht kommen wir auch noch drauf, warum ist er denn sich da so sicher? Ja. Philippi, das habe ich aus einem Kommentar zur Bibel raus, das ist in Englisch, da sieht man so ein bisschen zumindest, wie die Stadt aufgebaut war. Da sieht man ganz oben eine Akropolis, dann das ist eine Anhöhe, weiter unten dann ein großes römisches Theater, ein großes Forum. Man sieht verschiedene Tempel, ägyptische, für ägyptische Gottheiten, für römische Gottheiten, für griechische Gottheiten. Und weiter runter geht's zum Ganges River Fluss. Ganges Fluss, der kommt heute auch nochmal vor. Philippi ist eine sehr, sehr stark römisch geprägte Stadt. Ganz arg viele römische Veteranen haben sich da angesiedelt und es gilt dort auch römisches Recht. Und eigentlich hatte Philippi, obwohl es in Mazedonien oder Makedonien lebte, hat römische Gerichtsbarkeit. Vor allem also Römer, einige Griechen, die auch noch dazugezogen sind, ein paar Juden und ein paar andere Nationen, die lebten da. Bei Ausgrabungen hat man das so festgestellt, dass die Stadt so ungefähr aussieht. Was man nicht gefunden hat, ist eine Synagoge zum Beispiel. Synagogen waren meistens so der Startpunkt für Paulus, wenn er so rumgereist ist. Wo gehe ich hin? Ich gehe erstmal zu denen, zu den Juden, zu denen, die den gleichen Gott anbeten wie ich. Jetzt lese ich mal vor, was steht in Apostelgeschichte 16. Da kommt er nach Philippi, nach einer seiner vielen Reisen. Von dort gingen wir nach Philippi. Das ist eine bedeutende Stadt in diesem Teil Makedoniens und eine römische Kolonie, schreibt Lukas, der die Apostelgeschichte verfasst hat. In dieser Stadt blieben wir einige Zeit. Am Sabbat gingen wir durch das Stadttor, ist schon weg, nach Süden zum Fluss, weil wir nahmen an, dass dort eine jüdische Gebetsstätte war. Offensichtlich gab es in der Stadt nichts. Wir setzten uns und sprachen zu den Frauen, die an diesem Ort zusammengekommen waren. Unter den Zuhörerinnen war auch eine Frau namens Lydia. Sie handelte mit Purpurstoffen und kam aus der Stadt Thyatira. Lydia glaubte an den Gott Israels. Der Herr öffnete ihr das Herz, sodass sie den Worten von Paulus aufmerksam zuhörte. Sie ließ sich taufen, zusammen mit ihrer ganzen Hausgemeinschaft. Danach bat sie: Wenn ihr überzeugt seid, dass ich wirklich an den Herrn glaube, dann kommt in mein Haus. Ihr könnt bei mir wohnen. Und sie drängte uns, schreibt der Verfasser, die Einladung anzunehmen. Besonders wird Lydia wichtig bei dieser Geschichte. Paulus muss vor die Stadt, weil es keine Synagoge gibt, und da trifft er in einem Haus oder am Fluss, da trifft er ein paar Leute, Juden und Nichtjuden, die den gleichen Gott anbeten, seinen Gott, den Gott. Besonders wird Lydia hervorgehoben. Sie war wohl eine nicht ganz arme Geschäftsfrau zu dem Zeitpunkt. Sie hatte schon einen eigenen Hausstand. Das bedeutet, also sie stand diesem Haus auch vor und besaß auch ein Haus. Purpurne Kleidung hat sie vertrieben. Das ist ein Statussymbol gewesen. Man streitet sich drüber, was der Name Lydia denn bedeutet. Also natürlich bedeutet er, dass sie aus Lydien kommt, aus einer Gegend. Gleichzeitig deutet es darauf hin, dass sie mindestens eine ehemalige Sklavin war. Vermutlich, ja, man rät dann immer so rum, weiß sie deswegen auch, wie Purpur hergestellt wird. Mit Purpurschnecken. Ich glaube, ich habe gar nicht mehr nachgelesen, aber ich glaube, die werden so zermatscht. Und ich glaube, es wird dann mit Urin gemischt oder so und ist egal. Auf jeden Fall ist es eine sehr schmutzige, stinkende Arbeit. Sie ist schon eins drüber in der Wertschöpfungskette. Sie handelt damit, mit Purpurkleidung, und das ist ein Statussymbol. Sie wird tatsächlich der erste Christ, die erste Christin in Europa. Es ist zum ersten Mal die erste Gemeinde, die Paulus in Europa gründet, von der wir wissen. Und sie wird auch die erste Gemeindeleitung einer christlichen Gemeinde in Europa. Man meint übrigens noch die Stelle zu kennen, wo sie getauft wurde. Und es gibt auch einen Tempel, und ich glaube, in der katholischen Kirche wird sie als Heilige verehrt. Also sie ist da durchaus noch in Erinnerung. Und eine bunt gemischte Gemeinde, der steht sie vor. Mit Römern und mit Juden, mit Nichtjuden, mit Griechen. Aussetzer, habe ich einen kurzen hier, mit Armen, und ich bewege mich mal nicht mehr so viel, mit Armen und mit Reichen. Und die Gemeinde startet richtig gut. Wie es dann weitergeht, steht auch in der Apostelgeschichte. Die Geschichte kennen einige. Ja, Paulus und Silas werden von einer Frau, die sie dauernd beschuldigt, den wahren Gott zu verkünden, läuft ihnen hinterher, ein Wahrsagegeist, ein Dämon. Und irgendwann sind sie genervt von dieser Frau, und Paulus heilt sie von dieser Belastung. Und der Besitzer dieser Sklavin, die er wohl ausgenutzt hat als Wahrsagerin, was weiß ich, ist so sauer, dass er Paulus und Silas bei den Stadtoberen anzeigt. Die Folge ist, dass sie ins Gefängnis kommen. Die Folge ist, dass sie dort singen und beten und ein Erdbeben. Das gibt, also das kenne ich noch aus meiner Sonntagskinderclub, kenne ich das noch. Und das Erdbeben, das öffnet die Türen. Und der Gefängniswärter ist völlig schockiert, als er merkt, die Gefangenen gehen. Und möchte sich umbringen. Und Paulus und Silas verhindern das. Und der Gefängniswärter lässt sich auch taufen. Er und sein ganzes Haus. Und das sind die Startpunkte. So beginnt diese Gemeinde. Paulus schreibt im Thessalonicher Brief noch ein bisschen was von seiner Zeit in Philippi. Und da lesen wir was von Misshandlungen und von Widerständen und von schweren Kämpfen. Paulus hat nicht die besten Erinnerungen an Philippi, ganz bestimmt nicht. Man könnte natürlich sagen, er ist es gewöhnt, aber es ist keine einfache Zeit in Philippi gewesen. Aber die Gemeinde, die ist ihm ans Herz gewachsen. Motiviert, einladend, begeisternd. Das sind die Adressaten, und das sind die ersten Tage, von denen Paulus nennt. Spricht, wenn er sagt, von Anfang an bis heute habt ihr euch so sehr für die gute Nachricht eingesetzt. Was ist denn jetzt die gute Nachricht? Das Evangelium. Ich sag's euch, ihr wisst es auch selber. Ich habe mich da selber ein bisschen auf die Reise gemacht, weil ich mich da schon immer gefragt habe, wenn ich jetzt mit meinen nichtchristlichen Freunden mich treffe, was sage ich denn eigentlich, was das Evangelium ist? Und das Erste, was jeder gute Prediger heutzutage macht, wenn er eine Frage hat, er googelt, ist klar. Ja? Ich gebe einfach ein, die gute Nachricht oder Evangelium. Ich weiß gar nicht mehr, was ich eingegeben habe. Und meistens der erste Eintrag ist Wikipedia. Ja, unser aller Wissen, theoretisch. Genau, und da findet man als Evangelium oder gute Nachricht, bezeichnet das Christentum die Botschaft, die Gott durch Jesus Christus an die Menschen richtet und deren Verkündigung Aufgabe der Christen ist. Nicht schlecht. Nochmal. Als Evangelium bezeichnet das Christentum die Botschaft, die Gott durch Jesus Christus an die Menschen richtet und deren Verkündigung die Aufgabe der Christen ist. Also unsere. Ich habe da noch weiter geguckt. Jesus Christus verkündigt doch was laut Wikipedia. Und habe dann mal geschaut, Markus 1, die Verse 14 und 15. Da steht, Johannes der Täufer wurde ins Gefängnis geworfen. Ganz am Anfang von Jesu Dienst, als er wirklich dann plötzlich öffentlich wurde. Danach kam Jesus nach Galiläa und verkündete die gute Nachricht von Gott. Die von Gott bestimmte Zeit ist da. Sein Reich kommt jetzt den Menschen nahe. Ändert euer Leben und glaubt dieser guten Nachricht. Viele von uns kennen vielleicht das Lutherwort, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Eigentlich müsste man sagen, wirklich kehrt um. Ändert euer Denken, dreht euer Denken wirklich um 180 Grad in eine andere Richtung. Es ist etwas ganz anders, als ihr es bisher wahrgenommen habt. Ändert euer Denken, denn Gott wird ein Mensch und kommt den Menschen so nahe. Sehr nahe, greifbar, berührbar, erfahrbar. Das ist der Start und der innerste Kern der guten Botschaft, die wir verkünden. Die rettende Botschaft, so übersetzt die Hoffnung für alle, und das hat mir immer gut gefallen. Das sagt mir und vielleicht allen anderen, die einfach nicht wissen, was Evangelium denn sein soll, die rettende Botschaft, das ist das Evangelium. Gott kommt dem Menschen in Jesus Christus nahe, er wird erfahrbar und da gibt es jetzt plötzlich eine Verbindungsmöglichkeit. Und diese Wahrheit verändert radikal die Sicht auf dich, auf den anderen und auf die komplette Welt um dich herum. Ich frage mich bei meinen nichtchristlichen Freunden dann immer, wenn ich denen jetzt sage, also Evangelium ist, Gott vergibt dir deine Sünden. Die lächeln da müde. Oder wenn ich, also das ist für die gar nicht greifbar. Die sehen das Problem gar nicht, dass damit gelöst wird. Oder ich sage ihnen, Gott ist Liebe. Ja, das ist so, das hört sich dann so nach Kumbaya und Krishna an. Damit komme ich nicht weiter. Vielleicht kommt man mit sowas weiter. Jesus Christus ist selbst die gute Nachricht, die rettende Botschaft und Gott kommt uns in ihm unfassbar nahe. Gott ist dir heute nahe, sagt Jesus. Und das gilt auch noch jetzt. Gott ist dir heute nahe. Damals als Person, heute leider nicht mehr. Diese Umkehrung des Denkens, dass Gott damals eine Person, als Person da war, das ist einfach unerhört. Dreh dein Denken um und erkenne, dass Gott nahe ist, nicht fern, auf keiner Wolke, nicht uninteressiert, überall um dich herum. Es braucht ein Gebet, ein Hilferuf. Paulus schreibt an anderer Stelle mal, dass niemand behaupten kann, er könne nicht erkennen, dass es Gott gibt. Wäre eine andere Predigt, ja. Aber genau, so ist es auch, ja, weil Gott umgibt uns völlig. Und wenn wir atmen und wenn die Sonne aufgeht, Gott umgibt uns. Ich habe schon gesagt, Jesus selbst ist das Evangelium, kann man wirklich sagen. Und als solche wird er sichtbar dann in seiner Zeit auf der Erde Menschen heilen. Er wird lehren, er wird Leute mit Wahrheiten konfrontieren. Und was auch zum Evangelium gehört, er wird gefoltert und sterben am Kreuz. Man wird, wie es im Jesaja viele Jahrhunderte vorher heißt schon, er wird die Schuld der Welt auf seine Schultern nehmen und wird danach dem Tod eine lange Nase drehen, um es mal ganz salopp zu sagen, weil es einfach so klasse ist, dass der Tod keine Macht mehr hat. Er wird auferstehen und danach Und das können wir alle beobachten, ist die Welt nicht mehr die gleiche gewesen. Nach Ostern war die Welt komplett anders. Und die Auswirkungen spüren wir heute immer noch. Gott, das Reich Gottes, das ist ganz nahe. Und es braucht eine Änderung des Denkens, um diese rettende Botschaft zu erfassen. Gott ist. Gott interessiert sich für uns. Gott schenkt Erlösung aus Zwängen. Gott schenkt Veränderung des Denkens. Gott schenkt Liebe für andere. Gott schenkt Liebe für dich selbst. Bei Gott sind alle Menschen gleich. Gott nimmt dir deine Schuld. Gott gibt Leben nach dem Tod. Es gibt eine Realität, die über unser Sein hinausgeht. Gott möchte nichts von dir geschenkt. Du bist gut, so wie du bist bei ihm. Und da wäre noch viel mehr. Ich habe es irgendwie so weggeschrieben, so, was haut das Evangelium für mich eigentlich so raus an Aussagen? Und es ist eigentlich unglaublich gut. Jetzt bin ich wieder da. Und das ist die Botschaft, die die Gemeinde in Philippi, allen voran die Lydia und auch nachher den Gefängniswärter und die ganzen Haushalte erfasst hat. Die beglückende Sprengkraft dieser Botschaft hat ihnen Beine gemacht, trotz aller Probleme. Und diese Botschaft ist Heilung pur und die muss man anderen sagen. Und das ist für uns in Endersbach und das ist für euch in Welzheim der eigentliche Grund, warum wir uns heute Morgen treffen, zum Beispiel. Ja, und warum wir coole Gottesdienste am 5., 6. abends machen, wo man sich anmelden muss zurzeit, dummerweise. Und warum man Menschen einfach anmerkt, dass sie Christen sind. Aber es ist nicht einfach. Das sind ja schöne Worte, ja. Ich habe jetzt ganz viele schöne Worte gebraucht. Es ist ja nicht einfach. Es ist nicht einfach für uns heute. Es ist für Gemeinden nicht einfach. Es ist für Christen nicht einfach. Auch hier in Deutschland ist es nicht unbedingt immer einfach, Christ zu sein. Und vor 2000 Jahren in Philippi war es auch nicht sonderlich einfach. Ich habe das vorher schon angedeutet. Die Probleme sind unheimlich vielfältig. Und ein Alltag ist so ermüdend. Es ist eigentlich gar nicht so schwer, eine Gemeinde zu gründen, im Vergleich dazu, eine Gemeinde am Leben zu halten. Und viel ist frustrierend. Und da tut es doch gut, dass Paulus so dermaßen optimistisch ist in diesem Vers. Bei Optimismus muss ich immer an ein Bild denken. Peanuts. Ja, das ist das Schöne, dass wir keinen Videogottesdienst haben, weil ich sonst würde ich verklagt werden für das Video. Die gucken da ziemlich auf ihre Rechte. Aber hier, davon gibt es auch Postkarten. Und es ist so schön. Eines Tages werden wir alle sterben, Snoopy, sagt der immer etwas melancholische Charlie Brown, und sie schauen aufs Wasser raus. Und Snoopy sagt, ja, das stimmt, aber an allen anderen Tagen nicht. Hat nur bedingt was mit der Predigt zu tun. Ich find's nur so schön. Und es macht mich so, es ändert so auch so das Denken, weil wir schauen dann immer auf den einen Tag, wo was Schlimmes passiert, aber es gibt doch noch so viele andere Tage. Was? Ich könnte eigentlich mal zurückblättern, ja, hab ich das? Nö, wir blättern mal hier zurück, dann sehen wir das. So, nochmal, genau. Paulus ist ja ziemlich optimistisch. Ja? Also ich weiß, ich habe gar nicht nachgeguckt, ob es in Philippi noch eine christliche Gemeinde gibt, wahrscheinlich schon. Ja? Aber ob sind es die Nachfolger von dieser Gemeinde? Wer weiß schon, was mit denen passiert ist. Sie waren doch mal so toll. Wie kommt Paulus dazu, sich so sicher zu sein, dass Gott ein gutes Werk gestartet hat und dass es auch wieder beendet? Na gut, das gute Werk, wie das startet, hat er gesehen. Am Fluss oder in dem Haus südlich von Philippi. Er sitzt gerade zum x-ten Mal im Gefängnis. Er kennt Anfeindungen und Misshandlungen und Verfolgung. Woher diese Hoffnung, dass Gott sein gutes Werk bei den Philippern zu einem guten Ende führen wird? Besteht da eigentlich nicht viel mehr Grund zum Pessimismus? Paulus, davon können wir ausgehen, kannte die damalige jüdische Bibel, die Tora und die Propheten auswendig, ganz bestimmt. Als Pharisäer sowieso, und es war einfach auch eine andere Kultur, da wusste man sowieso viel mehr auswendig. Sicherlich wussten auch einige Juden, die in der Gemeinde auch waren in Philippi, kannten die Bibel auswendig, und sicher haben viele Nichtjuden das auch schon auswendig gelernt. Und zumindest das, auf was Paulus hier denn anspielt, auch erkannt. Paulus schreibt in seinen Briefen immer wieder bestimmten Stellungen Formulierungen, die an etwas anderes erinnern. So auch hier. Ein gutes Werk, das begonnen hat und das vollendet war, das gut war. Das hört sich an wie das erste Buch Mose, Kapitel 1, die Schöpfungsgeschichte. Der Anfang der Bibel, der Anfang der Geschichte der Menschheit. Gott beginnt und vollendet sein Schöpfungswerk. Das Licht, das Land, die Gestirne, Flora, Fauna, den Menschen, den Feiertag. Und er sagt, und es war gut. Am Ende sagt er sogar, es war sehr gut. Und auf das spielt Paulus hier an. Gott begann seine Schöpfung ganz am Anfang der Zeit und er hat sie vollendet. Und danach war sie gut. Und das bezieht Paulus hier auf den Beginn und auf die Entwicklung und auf das Ende einer christlichen Gemeinde. Da ist eine Kraft am Werk, scheint er zu sagen. Da ist eine Kraft am Werk in den Gläubigen in Philippi, in den Gläubigen damals und in den Gläubigen heute. Diese Kraft ist dieselbe Kraft, die alles geschaffen hat und alles ins Leben gerufen hat und die alles auch wieder aus dem Leben zurückrufen wird. Die Kraft ist in Weinstadt bei den Baptisten und die Kraft ist in Welzheim bei den Baptisten. Und also bei den Gläubigen, ich will das nicht sagen, es sind nur die Baptisten. In euch ist eine Kraft am Werk, die nicht von euch kommt. Die nicht von mir kommt, ja, und die wir auch nicht aufhalten. Die wir auch nicht aufhalten können. Es ist Gottes Kraft, die seine Ziele und seinen Plan zu dem gewünschten Ergebnis bringen. Und nichts kann das verhindern. Kein Umweg, kein Widerstand, keine Niederlage, keine hoffnungslose Situation. Hört sich gut an. Gell? Aber Claudius, wo ist denn jetzt gerade bitte diese Kraft am Werk? Wo sehe ich die denn? An meinem Leben erkenne ich da jetzt nicht so viel. Manchmal geht's besser, manchmal sogar gut, manchmal geht's dann eher schlechter und manchmal bin ich wirklich am Verzweifeln. Sei du ruhig Optimist, ich bin lieber Realist. Ja, das stimmt. Sorgen und Probleme und Schmerz und Krach brauche ich euch nichts davon zu erzählen. Denn ich bin mir sicher, da müsste man auch den Gläubigen in Philippi nichts davon erzählen. Die hatten eine Menge davon. Auch in Philippi konnte man seinen Glauben einfach sterben. Und in manchen Gegenden der Welt konnte man das auch heute noch. Und es ist ja nicht nur das Einzige, was einem Sorgen macht. Und genau deshalb macht Paulus ihnen diese Hoffnung. Auch uns, ja. Genau deswegen soll die Botschaft uns Hoffnung machen. Vertraue der Kraft Gottes. Sie wird alles zu einem guten Ende bringen. Auch wenn es zwischendurch durch schweres Gelände geht. Am Ende steht, je nachdem, was du machst, es steht das Bänkle am Gipfelkreuz. Oder es steht das Weißbier im Biergarten. Oder die Wurst ist schon auf dem Grill. Oder das fleischige Kissen liegt auf dem gemütlichen Sofa. Oder Jesus umarmt dich und sagt, gut gemacht, willkommen. Und ein bisschen dürfen wir dieses gute Werk ja schon beobachten. Ich habe bei uns in der Gemeinde jahrelang Jugend gemacht. So die Teenies von 13 bis sie dann 20 sind, so langsam so ins Erwachsenenalter entlassen wurden, immer so unterschiedlich. Und also damals hatten wir kleine Kinder. Also ich hatte eigentlich nicht so richtig eine Ahnung von Pubertät und von der Entwicklung, die ein Mensch in diesen paar Jahren durchmacht. Und das hat mir wirklich den Glauben an die Menschheit zurückgegeben. Ehrlich, das ist so der Hammer, was da für eine Veränderung stattfindet. Und nachher hast du da erwachsene Muttis und Väter und Geschäftsleute und Leute, die einfach in ihr Leben ganz alleine gehen. Und du durftest es ein bisschen zugucken, wie die sich verändert haben. Und Gottes Werk war einfach am Werden. Das war super. Übrigens nur als Zwischenwurf. An zwei Zeiten in seinem Leben ist ein Mensch wirklich empfänglich für Veränderungen des Denkens. Das eine ist die Pubertät, das andere ist die Seniorenzeit so nach dem Rentenalter. Fand ich sehr interessant. Vielleicht war deswegen so jemand wie Abraham so dermaßen mutig und ist einfach losgegangen. Was Gott beginnt, das schreibe ich mir ins Herz, das führt er auch zu Ende. Und das sagt Paulus hier. Ja, das zieht er aus der Schöpfungsgeschichte unterschwellig in seinem Text einfach raus. Was Gott beginnt, das führt er auch zum Ende. Und deswegen kann er so optimistisch sein, wenn er die Gemeinde in Philippi, die unheimlich viele Probleme hatte, ansieht. Gott lässt keine begonnene Arbeit unerledigt. Und deswegen ist Gott Optimist. Gott ist auch optimistisch, wenn er uns ansieht. Weil er hat mit uns begonnen und er wird es mit uns beenden. Die Schöpferkraft ist am Werk, beständig und unwiderstehlich. Wie dieses Gleichnis von Jesus mit diesem Sauerteig. Kennt ihr vielleicht? Der Sauerteig, der nach und nach, ist ja gar nicht viel, ja, der nach und nach einen Teig durchsäuert. Und nichts kann dieses gute Ende verhindern. Gott hat es beschlossen und Täler und steile Höhen gehören dazu. Aber Paulus, und es geht in diesem Vers dann, Vers 6, auch nochmal, kommt da auch nochmal, Paulus, die Geschichte hat für Paulus ein Ziel. Die Geschichte hat für uns alle ein Ziel. Die Zeit hat ein Ziel. Im Lutherdeutsch der Tag des Herrn. Hier in der Basisbibel ist es übersetzt worden, damit man das sich mehr darunter vorstellen kann, wenn man nicht so Bescheid weiß, steht da, der Tag, an dem Jesus wiederkommt. Der Tag des Herrn, das wäre eine eigene Predigt, da höre ich jetzt auf, ja, aber der Tag des Herrn, damit kann man durchaus Angst machen, da kann man drohen damit, ja, aber Paulus nutzt es hier, um zu zeigen, man muss sich keine Sorgen machen. Für ihn ist der Tag des Herrn, der Tag, an dem Jesus wiederkommt, der Tag der Erfüllung. Der Tag der Beendigung und des Abschlusses des guten Werkes, das Gott begonnen hat. An diesem Tag wird Recht gesprochen und Gerechtigkeit geübt. Andere Predigt. Lassen wir uns den Druck von den Schultern nehmen, es selbst hinbekommen zu müssen. Das folgende Zitat habe ich gefunden. Da muss ich kurz ein bisschen durchblättern. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So. Jedoch ist der Fortbestand der Gemeinschaft am Evangelium nicht abhängig vom menschlichen Durchhalten, sondern Gott begründet jede wirkliche Gemeinschaft am Evangelium und wird sie vollenden bis zum Tag Christi. Habe ich in einem Bibelkommentar gefunden. Der Fortbestand ist nicht abhängig vom menschlichen Durchhalten. Gott begründet und wird vollenden. Diese Botschaft soll uns Hoffnung machen. Wenn wir auf unseren gerne mal problematischen und tristen Alltag in unserem Leben und im Leben unserer Gemeinden schauen. Die Botschaft soll uns daran erinnern, was denn da in uns wirkt, wer denn da in uns wirkt, wer in uns denn da arbeitet. Die Botschaft soll uns daran erinnern, was wir eigentlich glauben und warum wir als Gemeinschaft uns überhaupt treffen. Die rettende Botschaft von der Nähe Gottes. Eine weltveränderte Botschaft. Machen wir uns keine Sorge ums Ende, um die Kraft, die nötig ist. Gott wird das Seine für das Seine sorgen. Wird das Seine und für das Seine sorgen. Was wir tun müssen, habe ich mir noch gedacht, bleib treu bei der Aufgabe, die dir vor die Augen gestellt ist, die du als richtig erkannt hast. Nimm sie an, geh sie an. Gott wird dich dabei nicht alleine lassen. Amen.